Die Angst darf anscheinend nicht aufhören. Ich finde es interessant, weil Angst gehört zur menschlichen Existenz. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe Angst und ich will die loswerden oder am liebsten gar nicht fühlen oder also ich habe damit nichts zu tun, sage ich immer, die Angst gehört zu dir. Du kannst alles Mögliche versuchen, sie zu verdrängen. Du kannst auch Psychopharmaka nehmen, du kannst auch Drogen nehmen, du kannst sie mit Alkohol auch eine gewisse Weise oder Zeit wegdrängen, wegdrosseln. Aber die Angst gehört zur menschlichen Existenz. Das sagen die Philosophie, die Theologie hat sich damit beschäftigt, die Psychologie natürlich auch. Man sagt, dass die Angst zu uns gehört als ein Mittel, wenn wir da durchgehen und sie annehmen, dass wir reifen können.
Die schützt uns ja auch, die
Angst. Ja, es gibt nämlich eine Angst, die uns aktiviert und eine, die lähmt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit
Cesar Trautmann,
Katinka Magnussen und unserem wundervollen Gast Katharina Kurfiss. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Ja. Wir sind schon zum dritten Mal zusammen. Liebe Katharina, fühlt sich sehr vertraut an. Vielleicht kann ich, bevor ich gleich ein, zwei Sachen zu dir erzähle, noch eine gute Freundin rief mich vorgestern an und sagte, also sie wollte mir nochmal sagen, sie hätte gerade den Podcast gehört mit Katharina Kurfiss und der wäre ja so toll gewesen. Mhm. Sie hätte das Gefühl, das wäre eine richtig gute Freundin, obwohl sie dich noch nie persönlich getroffen hat.
Ach,
also das an ist der ja Stelle nett. Ja. Ein kleines Feedback zu den zwei Folgen, die wir schon aufgenommen haben zusammen. Mhm. Liebe Katharina, du begleitest Cesar und mich schon sehr lange. Schon fast Cesar Jahrzehnte noch nicht, aber Jahre auf jeden
die
Fall.
Richtung, ja.
Mich auch schon Jahre. Du bist psychologische Psychotherapeutin. Und ich glaube, ich für mich, wenn ich so daran denke, was ist das größte Geschenk, was ich bei dir mitgenommen habe? Ich weiß, wie es sich anfühlt, in den Körper zu kommen für einen Bruchteil von ein paar Sekunden, seitdem ich bei dir bin. So, vielen Dank dafür. Momentan verlasse ich meinen Körper in regelmäßigen Abständen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, was momentan in der Außenwelt passiert. Wir haben den 25.02. heute. Seit zwei Tagen ist Krieg in der Ukraine. Wir haben gerade schon darüber diskutiert, was der Satz, die Russen kommen, in uns auslöst. Mögt ihr vielleicht dazu ein, zwei Sätze sagen?
Ja, also nochmal guten Morgen. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ein Küchengespräch mit zwei klugen Frauen. In den Körper kommen heißt ja nichts anderes, als dass wir unseren Gefühlen begegnen wollen. Und der Kopf fühlt ja nicht, sondern der Körper beherbergt alle Gefühle. Mhm. Und wir haben aus verschiedenen Gründen oft gelernt, die Gefühle wie abzuschneiden oder zu verdrängen. Und dazu gehört natürlich besonders auch die Angst. Die Angst, die jetzt hochkommt, ist eigentlich eine, wenn man das differenzieren will, eine Furcht, eine reale Bedrohung, die im Außen stattfindet. Das ist also bei einigen die Definition von Furcht gegenüber der Angst, die mehr diffus von innen kommt.
Aber treffen sich die beiden dann nicht?
Im Grunde ja. Insofern sprechen wir heute mal nur von Angst, als auch inneren Prozess. Die Russen kommen, ist ja ein Satz, den die Kriegsgeneration, besonders die Frauen, fürchten lernen mussten, diesen Satz, weil als die russischen Soldaten kamen, sind viele Frauen vergewaltigt worden, die noch in diesen Ostgebieten waren. Und das hat sich kollektiv fortgesetzt als diese Angst vor den Russen, die natürlich allen Grund hatten, wirklich die Deutschen zu hassen. Und es ist übrigens ein altes Kriegsmittel, die Frauen zu vergewaltigen, das Weibliche des Feindes zu demütigen. Und das ist passiert, das haben wir auch gemacht, wir als deutsche Soldaten und die Russen eben auch. Die Russen kommen heißt, es gibt keine Sicherheit mehr, wir müssen fliehen, wohin? Also absolute Unsicherheit und
Ohnmacht und Panik.
Ohnmacht, genau. Und Ja, das kann, auch wenn wir nicht zu dieser Kriegsgeneration gehören, kollektiv wieder hochkommen. Siehst du, die Russen sind nicht koscher. Also wir können mit denen reden, wir können unseren Bundespräsidenten und Kanzler und ich weiß nicht was zu Gesprächen dorthin einladen. Aber was wirklich hinter dieser Stirn vorgeht, ist für uns nicht sichtbar. Das macht auch nochmal Angst. Ich kann dein Gesicht nicht lesen, deine Gedanken nicht.
Was macht das mit dir?
Mit mir persönlich?
Der Konflikt, der da gerade, die Eskalation.
Ja, ich habe das sehr genau beobachtet, weil wir ja schon seit einigen Wochen vorhatten, heute über Angst zu sprechen. Mhm. Das passt ja.
Schon eine, also wir glauben ja nicht an Zufälle, aber Nein. Wir haben uns vor Monaten fast schon verabredet, um heute über Angst zu sprechen.
Mhm. Passt, ja. Nicht? Mhm. Ich habe bei mir so gemerkt, eine Betroffenheit und fast so eine Enttäuschung. Also ich hätte am liebsten Putin geschrieben, weißt du, ich bin so enttäuscht von dir und so fassungslos, dass du die ganze Zeit mit uns so spielst. Und uns, damit meine ich die, ganzen Politiker, die auch da waren, an diesem irrsinnigen Corona-Tisch saßen, 10 Meter auseinander. Ich habe jetzt gehört, dass
16
Meter, also absurd. Was soll das für ein Gespräch sein? Aber gut, ich habe gehört, dass Putin eine unglaubliche Angst übrigens vor Krankheiten hat, dass das eins der Gründe ist, davon abgesehen, dass es natürlich auch die Distanz zeigt, die zwischen ihm und den Demokratien dieser Welt herrscht. Aber die Angst hat diesen Tisch wohl auch mitgezimmert. Das finde ich interessant. Mhm. Ich habe so Putin nochmal seine Mimik, sein Gesicht beobachtet, wenn er was erzählt. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, dieser Mann hat wirklich Angst. Ja. Das ist jetzt, soll keine Ferndiagnose sein, bitte, aber seine Mimik und Gestik, diese unnahbare Kälte fast, die er ausstrahlt, spricht nicht dasselbe wie die Augen, weil die sind wie so, ja, wie so ein Junge, der wirklich Angst hat.
Aber da sind wir, glaube ich, genau beim Thema. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Dass, glaube ich, ein klassischer, ich bin kein Psychologe, Psychopath ist. Ein bisschen ähnlicher wie Trump. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie gehen wir damit um, dass es erneut einen Psychopathen gibt, der in dem Fall jetzt uns langsam bedroht. Oder nicht nur langsam.
Ja, also das Wichtige ist, glaube ich, das habe ich bei mir auch beobachtet, also erstmal gibt es so einen inneren Schock, weil du fragtest, so eine Enttäuschung, dass das heute, das ist so unmodern, was da passiert. Das ist wirklich wie, so war das vor 60 Jahren, da gab es die gute Welt, der Westen und die böse, die Russen. Mhm. Und wir dachten nun, da sind wir weit drüber hinaus. Ja, insofern kommt dieser Übergriff wirklich aus einem ganz alten, bizarren Denken, was uns sehr fremd ist. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, dahinter steht die Idee, dass wir uns immer wehren müssen. Also dieser Planet gehört uns allen. Die Menschen haben beschlossen, es gibt diese Welt und jene Welt. Und Frieden gibt es nur, wenn diese beiden Mächte, also überhaupt Mächte, gleich stark sind. Unsere Idee von Frieden ist, dass es eine gleich starke Macht auf jeder Seite geben muss. Stellt euch mal vor, wir würden das lassen. Wir würden gar nicht in diesem Machtdenken denken, sondern was ja eigentlich jetzt gerade am Kommen ist, dieser Planet gehört uns allen. Uns allen. Und wir tragen eigentlich, wie wir jetzt zunehmend merken, wirklich die Verantwortung, was auf diesem Planeten geschehen soll. Das heißt, Angst zu haben, dass ein bestimmtes Territorium mir nicht mehr gehört, was völlig unsinnig ist, weil der Planet gehört sich selbst. Wir sind hier nur Gast. Dieses alte Denken, dass das mit diesem Übergriff auf die Ukraine wieder auftaucht, ist bizarr für mich. Also Enttäuschung, Wut, Unglauben, Entsetzen. Dann habe ich heute Morgen entschuldigt, aber ich habe gedacht, ich habe noch was heißt noch, einen sauteuren Kochherd aus Gas und unten Elektrik. Da dachte ich, okay, wenn Gas jetzt abgedreht ist, müsstest du vielleicht eine kleine Kochplatte mit elektrischem Strom
dir anschaffen. Gestern Abend erstmal die Heizung runtergedreht.
Ja.
Ich wurde schon für bekloppt erklärt. Ja.
Und da musste ich schon ein bisschen lachen. Aber so persönlich kann das sein.
Ja? Aber das hat mit Sicherheit jeder irgendwas.
Wie,
ich habe heute Morgen auch gedacht, also ruft mich jetzt vielleicht mein Vater an und sagt, ich soll 50 Liter Wasser in den Keller stellen.
Ja. Irgendwas. Gut, das also haben wir ja jetzt gerade vor 2 Jahren, erinnere ich noch, die Diskussion, kauf bitte die Nudeln und das Toilettenpapier, was ich bis heute noch nicht aufgebraucht habe, by the way, aber ich habe es gehabt.
2012.
Ja. Und jetzt Corona, 2 Jahre Angst, jetzt Russland, Ukraine obendrauf. Ist jetzt Corona damit in Schatten gestellt oder verdoppelt sich das jetzt oder...
Ja, es wird ein bisschen relativiert, würde ich sagen. Also jetzt geht die Corona-Welle ja gerade mal ein bisschen runter.
Aber nicht? Die hat ja ehrlich, also wirklich Krater hinterlassen. Und absolut. Da kamen wir ja noch her, als wir uns vor Wochen überlegt hatten, Mensch, es könnte eigentlich wirklich um Angst gehen, weil es gerade anfing, sich ein bisschen zu beruhigen mit Corona und so Licht am Ende des Tunnels war. Wie gehen wir jetzt mit der Angst um, die übrig geblieben ist aus diesen 2 Jahren? Und jetzt haben wir irgendwie die nächste Keule. Also
das ist auch ein guter Gedanke. Also die Angst darf anscheinend nicht aufhören. Ich finde es interessant, weil Angst gehört zur menschlichen Existenz. Mhm. Also wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sagt, ich habe Angst und ich will die loswerden oder am liebsten gar nicht fühlen oder also ich habe damit nichts zu tun, sage ich immer, die Angst gehört zu dir. Du kannst alles Mögliche versuchen, sie zu verdrängen. Du kannst auch Psychopharmaka nehmen, du kannst auch Drogen nehmen, du kannst sie mit Alkohol auch eine gewisse Weise oder Zeit wegdrängen, wegdrosseln. Aber die Angst gehört zur menschlichen Existenz. Das sagen die Philosophie, die Theologie hat sich damit beschäftigt, die Psychologie natürlich auch. Man sagt, dass die Angst zu uns gehört als ein Mittel, wenn wir da durchgehen und sie annehmen, dass wir reifen können.
Die schützt uns ja auch, die Angst.
Ja, es gibt nämlich eine Angst, die uns aktiviert und eine, die lähmt. Mhm. Ja, also stell dir vor, du bist in einer Savanne und da kommt da hinten ein Löwe auf dich zu. Die aktivierende Angst sagt, ey, Vorsicht. Gefahr heißt immer im Endeffekt Verlust des Lebens oder Schmerz oder Verletzung. Ja, die Angst schützt uns vor diesen ganz realen Gefühlen. Das heißt, der Löwe ist noch 100 Meter entfernt und hat dich aber schon im Visier. Du wärst dumm, wenn du diese Angst jetzt nicht fühlen würdest und dich irgendwie in Schutz bringen würdest. Die lähmende Angst macht dich
starr.
Also du bleibst stehen und sagst zum Löwen, ich bin dein nächstes Frühstück. Wunderbar. Und das wirst du dann auch sein. Und wenn wir also sagen, die Angst gehört zur menschlichen Existenz dazu, auch als Sicherung, als vorsichtig machend.
Im Positiven, ne?
Ja, natürlich. Müssen wir uns fragen, warum mögen wir Angst eigentlich nicht? Weil Angst ist eigentlich ein sehr doofes Gefühl, sehr ungut, sehr ungemütlich. Ja. So, dass wir gelernt haben, das möglichst wegzutun.
In unserer Interpretation, man könnte das vor dem Hintergrund, was du gerade sagst, ja auch als positiv interpretieren, weil sie uns ja schützt.
Ja, wenn wir adäquat reagieren. Aber die Angst ist ja erstmal vom Gefühl her, da ist Gefahr. Wer mag schon gern Gefahr oder die Erwartung von Schmerz oder gar Tod? Ja, ich sage immer, ich habe keine Angst vorm Tod, weil das ist klar, dass wir sterben. Aber vielleicht Angst vor dem Sterbeprozess, weil das Ego in uns, das will nicht sterben, das will frühstücken und seine Ruhe haben und nicht im Sarg liegen irgendwann. Das heißt, der Sterbeprozess, wie man weiß, heißt, das Ego langsam, aber sicher muss gehen. Ja?
Also heißt das, wir haben es jetzt mit unserem Ego zu tun?
Ja, Ego
jetzt, in einer anderen
Ausprägung ja, Ego als im sonst? Positiven ist ja sozusagen die Instanz, die wir brauchen, um hier auch leben zu können in diesem Wahnsinn. Ja, also das hilft uns, uns zu organisieren, auch zu überleben und so weiter. Spirituell gesehen trennt uns das Ego von der Einheit, von der Das ist übrigens auch nochmal ein gutes Thema für einen Podcast.
Ich schreibe mit.
Also das trennt uns von der Einheit, dass wir eigentlich alle eins sind. Ja, also auch, wenn man das mal so sieht, wir sind alle gleich. Steht ja schon in der Bibel, ja, im Grundgesetz glaube ich auch. Also auch ein Putin ist einer von uns. Das ist jetzt ein weites Feld. Mhm. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass die Angst uns hilft. Was habe ich jetzt eben gesagt? Die Angst, das war ja eigentlich jetzt unser Hauptpunkt.
Wir kamen von dem Löwen, da war dann entweder Starre oder eben reagieren, also um uns selbst zu schützen.
Ja,
dann war
das Ego.
Genau, das Ego trennt uns von, also auch, ja, auch ein Putin ist im Grunde, also ja, wir haben alle Ego und das, genau, trennt uns aber von dem, von, genau, der Einheit, von dem
Verbundenheit.
Genau. Von dem Menschsein.
Und vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass die Seele weiß, bei der ersten Sekunde des Hierseins, bei der Inkarnation, wenn wir hier ankommen, dass unser Leben hier endlich ist. Jede Sekunde, die wir haben, jede Minute, jeder Tag geht linear auf den Zeitpunkt des Todes hin. Die Seele weiß das. Der Rest verdrängt es natürlich gerne. Stellt euch also vor, wir würden wissen, wirklich bewusst wissen, dass unsere Existenz hier endlich ist, dass das Leben beendet ist mit dem Tod. Und wir würden den Tod einbeziehen in unser Leben. Ich glaube, ehrlich, wir würden ganz anders leben. Also, viele sagen, ich habe solche Angst vorm Tod. Ich denke, dann hast du es auch vor dem Leben. Weil viele sind
das
dann,
ist echt spannend.
Ja, weil viele sind so fokussiert auf diese, Gott, Leben, bloß nicht sterben und so weiter, dass ich mich frage, was passiert eigentlich mit deinem Lebendigsein, mit diesem Geschenk des Lebens, mit dem Lebendigsein, wenn du immer Angst vor dem Tod hast, weil das ist die endgültige Angst. Mhm. So absurd es klingt, wir haben Angst vor etwas, was ganz sicher kommen wird.
Ja, abgefahren. Aber total, ja, super spannender Gedanke, dass da drin, also dass in der zu großen Angst eigentlich die Angst vor dem Leben ist.
Ja.
Also gibt es da auch, oder wird es mit Sicherheit auch einen Zusammenhang geben, dass das auch kollektiv und aus unserer Familie kommt?
Sicher auch, es gibt Kulturen und ehrlich gesagt, früher waren wir noch verbundener. Also ich sag mal, ganz früher hatten die Menschen Angst vor Gewitter und Blitz und Donner, die Götter sind uns böse also da mussten Rituale gemacht werden, um der Angst zu begegnen, um die Götter zu beruhigen. Das heißt, wir waren noch viel mehr eingebunden in dieses Universelle. Wir sind Menschen, aber wir sind verbunden mit den höheren Mächten. Nenn es Gott oder Götter oder sonst was. Das ist zunehmend weggegangen. Und jetzt geht es mir nach innen. Wir wissen, was Blitz und Donner ist. Dafür müssen wir keine Angst mehr haben. Rudimentär gibt es diese Angst noch bei einigen.
Bei Kindern vor allem.
Ja, nicht? Weil die sind noch ganz verbunden mit diesem, oh, da ist etwas, was ich nicht verstehe. Wir verstehen jetzt alles. Mhm. Ja, wir sagen, da kommt eine Luftschicht von oben und von unten und dann gibt es eine Spannung und dann blitzt es und so. Ja? Also wir haben es versucht, mit dem Fortschritt, mit dem Verstand zu lösen, dieses Phänomen Blitz und Donner. Was wir jetzt aber haben, ist die Angst vor kleinen Viren und Bakterien. Ist genau dasselbe in Grün, mhm, in gewisser Weise. Es geht nur viel mehr nach innen. Und Gott und der Zugang zum Spirituellen oder zu der anderen Welt ist im Grunde in gewisser Weise unmodern geworden. Ja, Kirche oder Beten oder Gott ist so, naja, lass mich damit in Ruhe. Vielleicht passiert da auch gerade was, dass wir merken, ups, wir sind sehr vermessen, wir sind wenig demütig, auch wenig dankbar eigentlich für unser Leben und denken, wir haben alles im Griff. Also sowohl ein kleiner Coronavirus als auch ein plötzlicher Übergriff von einem etwas aus dem Ruder gelaufenen, aber sehr gefährlichen Russen macht was mit uns und zeigt uns, ups, wir haben gar nichts im Griff.
Also die Kontrolle wackelt maximal. Und das ja
die wir eh nicht haben, ehrlich gesagt. Ja. Das merken wir, wenn das Wasser steigt, wenn der Vulkan ausbricht, wenn so ein kleiner Virus uns völlig lahmlegt und so weiter. Positiv gesehen können diese Ereignisse uns demütiger machen.
Ja. Und hast du nicht auch das Gefühl, dass das Ziel ist oder dass wir einfach uns so vergaloppiert haben, alle Mann, alle Frau, dass es richtig wie so ein Korrektiv gibt, wer auch immer das schickt oder wie auch immer es ist. Also es ist ja auch von der Astrologie so, wie die Planeten stehen. Ich lese ja brav das, was Uli May uns da immer sagt. Und die erklärt das dann auch ganz zauberhaft. Und es ist sozusagen gar kein Wunder, sondern das hat auch einen tieferen Sinn.
Wenn wir ihn zulassen.
Ja.
Also wir, die wir hier sitzen und vielleicht auch die Zuhörerinnen sind vielleicht dazu in der Lage, das so zu sehen, dass das auch eine Botschaft hat, das Ganze. Mhm. Ja? Ich glaube, das Gros tut es nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es ist
das dann, also wird dann die Angst noch größer?
Ja, der innere Druck wächst natürlich enorm. Mhm. Ja, weil es, guck, es ist ja eigentlich erstaunlich. Wir haben früher gedacht, der Fortschritt, das Wissen, die Ratio und so, wird uns zu einem glücklicheren Leben führen. Ja, es war zum Beispiel, als das Internet kam, hieß es, wir werden mehr Zeit haben. Wir müssen nicht mehr so viel arbeiten.
Ach so.
Ja, das war wirklich so eine Idee. Interessant,
wir haben weniger Zeit und arbeiten mehr.
Ja, es war so eine Idee und das ist ja generell die Idee der Menschen. Damit beschäftigt sich ja die Philosophie seit Tausenden von Jahren. Dass die Idee ist, hier glücklich zu werden. Hier als Menschen das Paradies zu erfahren, sozusagen. Mhm. Davon sind wir weitest entfernt. Das ist interessant. Das heißt, obwohl wir so viel Fortschritt gemacht haben in jeder Beziehung, scheint irgendwas Wesentliches zu fehlen. Mhm. Wir haben irgendwas vergessen.
Ja, und das ist nicht gering.
Was ist das wohl?
Naja, wenn ich auf das komme, was du eben sagtest mit Tod und Leben, dann haben wir das Leben vergessen.
Naja, und achtsam umzugehen mit dem, was wir...
Mit dem fragilen Leben. Also damit meine ich nicht nur das eigene Leben, sondern das Leben grundsätzlich. Also jegliche Form von Leben, Lebewesen der ganzen Welt.
Ja, im Grunde genommen. Also was fehlt, ist nämlich sowas wie eine Verbundenheit mit einem universelleren Prinzip. Nenn es Gott oder Schicksal oder wie auch immer. Dass wir dankbar sein können. Dankbarkeit ist zum Beispiel etwas, was mit uns macht, dass wir einer Instanz oder etwas dankbar sind. Also da gehen wir über uns hinaus. Ja, früher als Kinder, wenn wir gebetet haben, lieber Gott, ich danke dir für den Tag und für das neue Fahrrad und beschütz Omi und Opi und so weiter. Die Kinder haben noch einen direkten Draht dazu. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, dass Kinder beten dürfen. Das scheint ja auch nicht mehr modern zu sein. Einfach, weil sie noch sehr verbunden sind mit diesem großen Ganzen. Mhm. Dankbarkeit macht uns in gewisser Weise, nordet uns ein auf das, was wir sind. Wir sind nicht Gott und wir haben auch nur begrenzt Macht über alles, was hier so läuft. Mhm. Und wir haben versucht, über den sogenannten Fortschritt uns zu entheben von diesen Donner und Blitz und diesen Ängsten und auch realen Ängsten, die es früher gab. Wir haben alles ziemlich im Griff, denken wir. Ja, aber die Angst nimmt zu, unsere Praxen sind voll.
Ja.
Ja. Und die haben noch nicht mal, also das ist ja so ein bisschen meine Sorge, dass die Welle mit Depressionen und Angst, die jetzt durch Corona ausgelöst worden sind, ich glaube, die ist noch nicht mal, also die kommt ja nach Corona.
Ja, und jetzt kommt noch die Kriegsangst, die Kriegsfurcht, das Reale. hinzu. Also wir sind nicht freier geworden durch unseren Fortschritt. Das ist doch wirklich erstaunlich, sondern im Grunde immer ängstlicher. Ja? Früher gab es Rituale, also da war Blitz und Donner und dann haben sich die Menschen zusammengetan und getanzt und ein Opfer gebracht und so weiter. Was machen wir denn jetzt mit unserer Angst?
Ja, wir sind allein also oder hängen im Internet oder.
Also ich bin ja, gehört zu denen, die ja gerne dann nicht hingucken.
Ja, wir verdrängen sie, ja. Oder spalten es ab, so mir geht's gut und der Rest ist mir wurscht. Das gab es übrigens jetzt auch in der Ukraine, diese Reaktion von einigen. Ach, das ist so weit weg, lass uns doch mal, wir haben genug Probleme, lass die mal da. Dieses lass die mal da gibt es eigentlich nicht mehr. Nochmal, wir haben einen Planeten und jetzt kommt etwas wirklich Wichtiges. Die Sicherheit, die wir Menschen brauchen und immer gesucht haben in dieser, rationalen Wahrnehmung der Welt, der Erklärung, die Naturwissenschaften, die alles erklären können und so weiter.
Die Kirche war ja auch eine Suche nach Sicherheit und Halt.
Ganz genau. Ist es übrigens auch, wenn es nicht die Kirche ist, vielleicht das ein spirituellen Zugang, der über Religion hinausgeht. Da ist noch etwas Großes anderes. Aber was wichtig ist, ist, dass die, wenn wir sagen, der Planet ist sicher und deshalb müssen wir uns um ihn kümmern, was wirklich neu ist, der Planet ist es auch nicht mehr, weil wir haben es geschafft als Menschheit, das war undenkbar. Die einzige Sicherheit, die wir haben, nämlich, dass der Boden hält, dass die Luft zum Atmen ist, dass Mutter Erde uns versorgt mit Nahrung, mit Rohstoffen, mit allem Möglichen, das ist unsicher geworden. Das ist ein so Riesending, das kann man gar nicht fühlen, weil jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Das kennen vielleicht Menschen, die in einem Erdbebengebiet leben, wo plötzlich der Boden, der Boden, auf dem wir stehen, der Sicherheit suggeriert und tiefe Sicherheit einfach, dass der plötzlich anfängt zu wanken und schwanken und so. Die Menschen, die das erzählen, es war so tief, das ist also so eine Urangst. Und jetzt haben wir wirklich das Phänomen, dass unser Planet am Kippen ist. Und es gibt dieses wirklich sehr erschreckende Wort, wir kennen ja Genozid, das ist die Vernichtung von Völkern durch andere übrigens, also was jetzt bei den Uiguren in China passiert, das sind ja 1,3 Millionen Menschen, die hinter Stacheldraht leben. Also unsere Konzentrationslager gibt es immer noch. Das möchte man nicht wissen. Die Frauen werden sterilisiert, damit sie sich nicht fortpflanzen. Die Tibeter, genau dasselbe von den Chinesen, werden aufgelöst. Das ist ja ein Hirtenvolk, sehr verbunden übrigens noch mit den Elementen Himmel und Erde. Die werden im Grunde in so Art Kolchosen gesteckt.
Um sie ruhig zu stellen.
Ja, die Tiere mussten sie verkaufen, die dürfen sie jetzt hüten und das Heu wegtragen. Interessanterweise einen kleinen Vortrag während dieser unsäglichen Olympiade in China. Da wurde ein Film gezeigt. Man sieht so einen Stall mit Heu, mit einer Absperrung. Und dahinter sieht man in der Ferne sozusagen diese Hirten, diese tibetischen Hirten, die natürlich nicht mit den Reportern sprechen durften. Einer wurde interviewt und wurde gefragt, vermissen Sie die Weite Ihres Landes? Und dann senkte er so den Blick und sagte, dazu kann ich nicht sagen. Und das nächste Bild war so ein feister, junger Chinese. Ja, wir sind ja für den Fortschritt. Und was sollen diese Menschen, wovon sollen die leben? Es ist ja altmodisch. Wir geben ihnen ein Dach über den Kopf und die Tiere kriegen Heu und so. So werden also Welten zerstört und Genozid nennt man das, läuft überall. Und jetzt gibt es ein neues Wort und das heißt Omnizid, die Vernichtung von allem. Und da gehört die Vernichtung unseres Planeten zu. Und wenn wir diese Angst wirklich mal zulassen, die ist nicht so irgendwie, sondern das ist eine Furcht, dass wir es geschafft haben als Menschheit, uns selbst zu vernichten, das gab es so noch nie. dass wir Menschen es schaffen, uns selbst den Ast abzusägen, auf dem wir reiten, von dem wir leben.
Deshalb, und Gros hat ja noch das Gefühl, wir sind richtig, ja, nach wie vor.
Ja, die Friday for Future-Bewegung hat das in der Tiefe erkannt. Ich finde die sehr sympathisch, diese Bewegung, weil die sind jung. Mhm. Ja, so wie wir damals Hippies waren und was ihr wart, weiß ich eigentlich nicht. Aber so, wir waren auch nicht dagegen. Mhm. Ja.
Du warst Hippie.
Ja, ich war auch gegen.
Im Herzen.
Im Herzen wart ihr alle Hippies, genau. Also es gibt Stimmen, die das erkannt haben, dass wir wirklich kurz vor 12 oder einige sagen schon nach 12 sind. Also einige sagen, ehrlich gesagt, das, was wir geschafft haben, lässt sich gar nicht zurückdrehen. Jetzt können wir sagen, die Politiker, die sollen das machen. Nein, jeder von uns ist gefragt. Und das merke ich auch an mir. Also natürlich wollen wir nicht mehr CO2-Ausstoß haben und so weiter, aber wir fliegen trotzdem nach Malle oder nach Sri Lanka und sagen, das brauchen wir. Vielleicht ist das auch okay, aber wir sollten wissen, dass wir jetzt, wenn wir im Flugzeug sitzen, das machen, was eigentlich schadet. Ja? Das muss man verantworten, das meine ich. Nicht so tun, ach, ich steige mal aus jetzt aus diesem Gedanken, sondern ich fliege jetzt ganz bewusst. Ja? Mhm. Das würde schon helfen.
Ja, weil es dein Bewusstsein verändert. Ja, ne? Weil wir können ja nur über das Bewusstsein kommen.
Ganz genau.
Also, und damit kommen wir wieder zu der Angst.
Ja.
Also wie gehe ich mit der Angst, die ja wirklich global ist und so groß und so viele Facetten hat, also wie kann ich jetzt in meinem profanen Alltag meiner Angst begegnen und was ist zu tun, wenn ich in der Starre bin oder was sind die ganz kleinen Schritte, die du weitergibst?
Das ist eine weite Frage. Also vielleicht noch mal kurz zu dieser Verantwortung und zu dem Bewusstsein. Ich habe bei mir gemerkt, und das kennt ihr auch, wir sind auch für die Erhaltung des Planeten und sehen die Gefahr des CO2-Ausstoßes und so weiter. Das geht aber auch direkt ins Persönliche. Also nochmal, ich gehe fliegen, ich habe auch mein Autochen, ich fahre zwar mehr Fahrrad, aber wenn es stürmt und schneit, bin ich heilfroh, dass ich mein Auto habe und so weiter. Also es muss auch uns selbst ein bisschen wehtun. Und diese Komfortzone müssen wir verlassen für die Erde. Ja? Und das Ego sagt, wieso, wir haben es doch hier schön warm und alles gemütlich. Lass mal, und das ist nicht so, ne? Mhm. Das meine ich mit Bewusstsein. Mhm. Aber auf deine Frage zu kommen, vielleicht bevor wir sagen, was es gibt, ich hatte ja schon Psychopharmaka, Drogen, Alkohol und so weiter genannt.
Die ich würde sonst noch so Meditation und sowas mit reinwerfen wollen, aber vielleicht ist das auch überbewertet.
Ja, wobei Meditation, wenn sie dann wirklich zu dir führt, zu diesem Wissen, dass wir als Ganzes gemeint sind, also über das Ego hinaus. Ich meine, viele denken, sie sind spirituell und machen irgendwelche Übungen, damit es ihnen besser geht. Das ist nicht wirklich spirituell, weil das ist im Grunde eine Form des Egos. Das fühlt sich dann wohl und spirituell und so. Aber es ist, was vergessen wird, ist, dass es nicht uns wirklich anbindet an eine höhere Dimension. Das ist auch ein weites Feld. Also nochmal zu deiner Frage, was wir machen können. Insofern ist Meditation gar nicht schlecht. Es gibt sowas wie Selbstberuhigung, wenn wir in der Angst sind und uns wirklich hinsetzen können, weil wir schon geübt sind.
Merkt man das? Merken Menschen überhaupt, dass sie in der Angst sind?
Ja, also ganz banal. Du hast einen schnelleren Pulsschlag, Herzklopfen, Schweißausbrüche, Zittern teilweise.
Schlaflosigkeit.
Ja, nicht, wenn sich das in die Nacht hinein bringt, bis hin zur Ohnmacht oder auch Wahrnehmungsstörung. Ja? Das liegt daran, dass der Sympathikus, das Nervensystem so aktiviert ist bei Angst, das ist diese Amygdala, das ist jetzt nur kurz gesagt der Mantelkern im Gehirn, das geht vom Gehirn aus, das heißt Angst, wenn sie chronisch wird, heißt, dass dein System permanent auf Abwehr, auf Gefahr gebeamt ist.
Du stehst durchgehend vor dem Löwen.
Immer, ja. Und das ist tatsächlich die Volkskrankheit. Das hat ja Corona sehr schön gezeigt. Mhm. Diese App. Ja, da habe ich mir
die am Anfang... Die hatte ich gar nicht.
Ja, diese Corona-App.
Ich habe die auch nicht, muss ich gestehen.
Nee. Wie?
Ich habe die auch nicht.
Nein, ich habe sie auch nicht. Und zwar sehr bewusst nicht, weil genau. Ich habe gemerkt, dass bei den Menschen, die sie haben, die wurden ja permanent wie angepiept, wenn irgendwer vielleicht irgendwie an ihnen vorbeigegangen ist. Und so. Das heißt, sie waren permanent mit Corona und nicht Corona beschäftigt, sondern mit der Angst vor dem Tod im Endeffekt. Mhm. Ja? Und das hat diese Angstneurose unglaublich bestärkt in meinen Augen. Mhm. Und dann kam noch, wie viel jetzt sterben und dies und das. Und
noch eine Variante und jetzt schließen uns wieder alle ein. Und
ja. Da war ja kaum Platz für was anderes. Nicht? Also das fand ich sehr bedrohlich. Aber nochmal, wenn du merkst, diese Angst kommt, die wenigsten merken das, weil sie sind permanent in Angst, aber Meditation ist durchaus ein Weg, nämlich Selbstberuhigung nennt man das auch, im besten Fall.
Wobei ich da also kleine Einwände habe, auch aus eigener Erfahrung. Meditation ist so ein Zauberwort. Mhm. Und
auch ein Modewort.
Ja, funktioniert also auch wirklich spektakulär gut, über Jahrhunderte und Jahrtausende erprobt. Und es ist aber auch eine Fähigkeit, die man üben muss, denn nicht jeder will an seinen Kern kommen, weil da ist die Angst noch schlimmer. Das heißt, wenn ich mit mir bin, sitze auf meinem Kissen, habe noch überhaupt keine Erfahrung mit Meditation und versuche irgendwie bei mir zu landen, aber das ist noch eine Großbaustelle, sage ich jetzt mal ein bisschen bildlich, dann nützt mir Meditieren gar nichts, weil es wird noch schlimmer.
Ich gebe dir völlig recht, ich benutze dieses Wort auch ungern. Nennen wir es doch mal anders. Mhm. Es gibt Übungen, die uns erden, die uns zurückbringen.
Genau.
Ja?
Zum Beispiel.
Meditation wird deshalb gerne genannt, weil eigentlich alle Meditation, es ist ja eine spirituelle Übung eigentlich gewesen, mit dem Atem arbeitet. Ja. Nennen wir das jetzt einfach mal Übung, die dich zu dir, zu deinem Wesenkern zurückbringen. Also erden, einatmen, den Atem anhalten, ausatmen, die Atemleere halten, einatmen und das ganz bewusst. Das ist eigentlich die Ur-Meditation. Was die macht, ist, dass du merkst, jeder Einatmen ist neu. Keiner ist wie der andere. Das Halten, Ausatmen, Halten, das ist, um den Verstand in Ruhe zu bringen.
Ja,
ja, das gelingt vielleicht 3 Sekunden und dann bist du wieder im Denken. Aber mit der Zeit merkst du, jetzt denke ich wieder. Dann gibt es diese wunderbaren Übungen. Ich stelle mir eine Reihe von Wolken vor und jeder Gedanke wird auf einer Wolke geparkt. Ja, und die fliegen dann dahin. Ich bleibe in meinem Atem, komme immer wieder zurück und so weiter.
Weil der ist ja so wahnsinnig zuverlässig. Ja. Also, weil wenn auch meine Füße mich nicht mehr tragen, mein Atem kommt ja so stur wieder, egal was ich mache.
Genau.
Und da kannst du wieder mit der Dankbarkeit kommen. Du kannst eigentlich wirklich deinem Atem danken, weil der bleibt. Also es sei denn, du bist dann irgendwann hinüber. Aber
der letzte Atemzug ist nochmal oft, ich habe gelesen, das ist der Einatmen, dieses in die andere Welt. Und dann ist over. Ja, aber noch können wir sagen, wir atmen, also leben wir. Dass die Luft, die wir atmen, zunehmend giftig wird, ist ein Problem, was wir zu verantworten haben. Also es gibt Übungen, es gibt Atemübungen, es gibt Traumreisen, es gibt Körperübungen, also da ist Laufen, auch der Depression, davonlaufen, den Ängsten davonlaufen, also aktiv in den Körper kommen, Sport, Yoga, alles dies sind Mittel, um mehr als Angst zu sein, sagen wir mal so. Also wenn du vor Angst gelähmt bist und dann Yoga machst, wo der Atem ja auch eigentlich eine wichtige Rolle spielt, hast du nicht mehr so viel Zeit, sagen wir mal, um an deine Angst zu denken, sondern du beschäftigt sich wirklich mit diesen Übungen, dass du sie richtig machst und ordentlich. Danach geht es dir schon besser.
Ja, gut, man kommt auch aus der Starre in die Weichheit, ne? Also von daher.
Genau, in die Bewegung. Mhm. Bewegung ist wirklich wichtig.
Das ist das A und O.
Ja, in gewisser Weise ja. Nicht? Weil, also wenn wir der Angst davonrennen, ja, du kommst richtig außer Atem und dann kommst du nach Hause, legst dich aufs Sofa, dann kommt ja der Parasympathikus, also das, der Gegenteilige, der Gegenspieler zum Sympathikus und macht dich, ja, so ganz, ja, und du merkst Angst, ach so, ja, ne, gibt es, aber ist im Moment nicht so doll.
Nicht so präsent.
Genau. Mhm. Ich fühle das nicht so und ich gebe ihr nicht so viel Macht, weil darum geht es natürlich auch in der Psychotherapie nicht die, und das ist natürlich das nächste Mittel neben Drogen, Bewegung und so weiter, die Psychotherapie hilft uns zu verstehen, wo die Angst herkommt.
Genau. Oder weil, warum sie auch so ein Ausmaß hat.
Ja.
Ne? Weil sie ja, wenn, was du am Anfang sagtest, wenn sie ein was auch immer normales Ausmaß hat, ist sie extrem wichtig. Und darf man ja gar nicht negieren. Aber was passiert, wenn sie eben so groß wird? Und dann sind die Fragen sehr berechtigt von, warum ist die so groß genau bei mir? Also
ja.
Wo komme ich her?
Ja.
Wie viel Angst ist in meiner Familie, aus der ich komme?
Ganz genau.
Und so weiter. Und da kommen wir wieder zum Thema Russland.
Ja.
Die Russen, wie sind da deine Erfahrungen? Also, weil das hast du ja alles täglich mit
ja,
deinen Klienten.
Also, was ich vorhin schon sagte, dieses Therapieziel, ich habe Angst und ich will sie loswerden, da muss ich alle immer enttäuschen und sage, gut, die gehört zu dir. Aber was wir hier üben können, ist, nicht uns wegzuwenden, sondern hinzuwenden und zu sagen, hallo Angst, ich will dich kennenlernen, ich will wissen, was du mir zu sagen hast. Weil sie hat ja, wie wir vorhin gesagt haben, uns auch zu warnen, in Vorsicht zu bringen, das Richtige zu tun. Sie kann ein sehr guter Ratgeber sein. Ja? Aber weil die Angst kein so schönes Gefühl ist und wir es tendenziell vermeiden, in der tiefen Psychologie gucken wir, woher sie kommt. Ja? Die Verhaltenstherapie hat richtig so ein Schema, richtig so kleine Schritte, wie man der Angst begegnen kann. Es ist ein sehr guter Ansatz übrigens, um der Angst Herr zu werden. Oft auch in Verbindung mit Psychopharmaka. Mhm. In der Verbindung ist es okay, weil wir dürfen nicht vergessen, wirklich Panikattacken und eine schwere Angststörung, das ist wirklich furchtbar. Und insofern wäre es völlig falsch zu sagen, wir sind gegen Psychopharmaka. Nein, die helfen ja, so weit runterzukommen, dass du überhaupt dir das angucken kannst, ja, in der Psychotherapie. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. In der tiefen Psychologie und in der analytischen Therapie gucken wir nach den Ursachen. Also, die sind immer in deiner Kindheit verwurzelt, ja, weil es ist, also ein Kind, wenn es angstmachende Situationen hat, dann kann es noch nicht so wie wir so gut damit umgehen, ja, wenn es sich, also wenn es zu viel wird, ist ein Mechanismus, das sozusagen in den Keller zu packen, also dann schiebt das Kind es unbewusst in einen Raum,
was sicher ist. Macht das Kind das oder machen wir das auch als Erwachsene, weil wir schon gelernt haben, damit umzugehen und entsprechend, ich sag mal, nehmen wir das dann nicht ernst?
Wir bei den Kindern?
Ja.
Das können wir nicht wirklich. Wir können alles Mögliche machen. Mhm. Jedes Kind ist ja auch eine eigene Persönlichkeit. Das heißt, die Angstverarbeitung wird unterschiedlich sein. Nur es muss klar sein, je kleiner wir sind, desto weniger im Kopf sind wir, desto weniger verstehen wir auch. Mhm. Es wäre jetzt fatal, aber das passiert schon, dass kleine Kinder auf der Verstandesebene so vollgetextet werden, ja, dass sie eigentlich schon anfangen, nicht mehr zu fühlen, als dürfte Angst nicht sein. Doch, die darf sein und die ist auch. Auch wenn wir das als Eltern natürlich nicht wollen, aber wir transportieren sowieso alles auch unbewusst. Mhm. Ja? Also wenn ich sage, so, ich will nicht, dass meine Tochter Angst hat, so wie ich, schon das landet bei dem Kind unbewusst, Mama hat Angst, ich helfe ihr dabei, es zu tragen, zu verarbeiten und so weiter. Also, was ich sagen will, es ist nicht nur deine eigene Geschichte, sondern wir können Angst tatsächlich auch vererben und erben, übernehmen, ja, von den Eltern. Also, ganz klassisch die Kriegsgeneration, die wirklich die Angst vor Vernichtung erlebt hat, diese Angst vor nicht mehr Fuß fassen, die hat die Angst natürlich verdrängt. Ihr kennt vielleicht diesen Satz noch von, wir gucken nach vorne, wir bauen auf. Das ist auch die Generation, die hat nicht viel fühlen dürfen, auch nicht können, aber die war sehr aktiv. Ja, die hat die Häuser wieder aufgebaut.
Aktiv im Außen.
Ja, diese 60er Jahre, das war das goldene Zeitalter für Materie und Reichtum und so weiter. Das haben die alles gemacht. Nur die nächste Generation hat dann, das ist mehr meine Generation, was wurden die? Wurden Psychotherapeuten, die wurden Politiker, Historiker, Sozialpädagogen und so weiter. Die haben angefangen, diese nicht gefühlten Gefühle wieder in die Welt zu bringen. Und da spielte Angst eine große Rolle. Und ich mache ja auch habe Erfahrung in diesen Familienaufstellungen. Ja. Und da machen wir das genau. Wir sehen plötzlich, also will jemand seine Angst aufstellen. Und wenn ich dann die Eltern dazu stelle, kann es sein, und die Angst auch übrigens, dass ich zu der Angst sage, also such dir mal einen Platz, wo du dich wirklich wohlfühlst. Und die geht dann so ein bisschen rum, ja, in Form einer Person, genau, Angst, also Stellvertreter, genau. Und bleibt meinetwegen bei der Mutter stehen.
Was da am schönsten ist.
Weil sie sich da am wohlsten fühlt. Dann habe ich einen Hinweis, dass diese Angst, die das Kind, die Aufstellende, trägt, irgendwie mit der Mutter zu tun hat. Das ist interessant und das hat man ja auch festgestellt, dass genetisch Emotionen, die nicht gelöst und durchgearbeitet sind, dass die weiter vererbt werden.
Genau, über 7 oder 8 Generationen.
Ja.
Ne? Also die kriegt nicht jedes Kind vererbt.
Nein.
Also ich weiß nicht, gibt es da ein Auswahlkriterium?
Das
weiß ich nicht. Aber
weiß ich auch nicht.
Das heißt eben nicht, es ist nicht flächendeckend, nicht für jeden. Aber ich würde fast mutmaßen, dass jeder irgendwas einsammelt aus diesen vielen Generationen vorher.
Ja. Ich werfe an der Stelle die Dokumentation Vererbte Narben ein von Arte.
Die ist
sehr, so,
genau.
Sehr, sehr gut.
7
Generationen tatsächlich.
Ja. Steht auch in der Bibel.
Ja?
Bis in die 7. Generation wird das weitergegeben, was auch immer da zu vererben ist. Ja. Guck, das ist mir übrigens die Systemik, die ist ja seit 2 Jahren anerkannt, auch als Therapieverfahren. Also auch als Kassenleistung, die gibt es noch nicht so viele, aber das ist wirklich im Aufbau, halte ich für ganz wichtig, weil da guckt man nicht nur individuell, was ist mit dir los und deine Angst, sondern wir gucken die ganze Sippe an, woher kommst du eigentlich, welche Rolle spielte da Angst und so weiter.
Ja.
Also in der tiefen Psychologie, das ist so mein Job dann mehr, ist wirklich zu gucken, womit hat deine Angst zu tun? Und dann sind wir sehr schnell bei dem sogenannten inneren Kind, bei den kindlichen Erfahrungen. Also mal so ein banales Beispiel. Da ist eine Frau im Supermarkt und fährt da mit ihrem Wagen durch die endlosen Gänge und so weiter. Und plötzlich überkommt sie dieses Gefühl von Angst, Schweißausbruch, Herzklopfen. Und sie atmet schwer und verlässt vielleicht einfach, rauscht an der Kasse vorbei, ohne Wagen, bloß raus hier. Und das passiert ihr öfter und landet vielleicht dann Therapie, in der Praxis. Und dann, also ich weiß gar nicht, warum das passiert und so weiter. Und dann erklärt man, wo eigentlich die Frau herkommt, was so ihre Situation häuslich ist und so weiter. Dann kommt vielleicht raus, dass sie in einer Ehe lebt, die ihr überhaupt keine Geborgenheit und Sicherheit gibt. Der Mann macht sein Ding, er fragt nie, wie geht es dir oder geht es dir gut oder kann ich was für dich tun oder irgendwas. Sie leben eigentlich aneinander vorbei in gewisser Weise und ihr Bedürfnis nach Geborgenheit wird überhaupt nicht abgeholt. So, das ist ihre jetzige Situation. Dann frage ich, woher kennst du das?
Ja. Das klingt jetzt so, als ob das immer in der ersten Stunde direkt.
Nee, es dauert eine Weile, aber ich verkürze das jetzt mal auf 5 Minuten.
Ja.
Und dann kommt vielleicht raus, dass sie ein Zuhause hatte, wo die Eltern auch schon nicht gut zusammengearbeitet haben, im Sinne von, wir bemühen uns, eine gute Paardynamik zu halten, ja, damit das Kind frei heranwachsen kann. Es muss nicht für Mama oder für Papa sein, sondern wir klären unsere Probleme und das Kind, ne, ist frei zu werden, dass es ist und werden will. Und wenn wir da sind, begegnen wir sozusagen dieser Angst dieser Frau als Kind, dass die Eltern sich trennen, weil trennende Eltern, wenn das nicht besprochen, nicht offen ist, sondern nur in Streitereien meinetwegen oder in Kälte endet oder gezeigt wird, kriegt ein Kind ganz instinktiv Angst, dass seine Sicherheit und Geborgenheit verloren geht.
Klar.
Das heißt, diese Frau, die vom Supermarkt über die Ehe als Kind landet oder so, kriegt jetzt eine Empfindung, dass sie diese Angst vor Sicherheitsverlust kennt.
Mhm.
Und im Übrigen, diese tiefen Gefühle sind in unserer Ansicht nach alle in der Kindheit festgelegt, weil was Bindung, was unsere Grundbedürfnisse angeht, läuft zwischen 0 und 6. Da wird alles geprägt. Das Leben kann einiges heilen, Therapie kann nachheilen, deshalb sind wir jetzt auch so sehr gefragt seit Jahren, aber jetzt immer noch mehr. Es gibt einfach zu wenig bezahlbare Psychotherapien, das ist wirklich ein Problem. Man kann es nachheilen, auch in der Erkenntnis, dass wir ein inneres Kind haben, was noch gefangen ist in dieser Angst. Und das Ziel ist, diese Kleine, die da in der Angst gefangen ist, zu sich zu holen.
Mhm.
Ja? Kleine, ich bin jetzt groß. Du musst die Angst nicht mehr tragen.
Das ist das, was Helge
ich
auch
bin
sagt,
groß und kümmere mich.
Die Elternschaft übernehmen für das
eigene. Für das innere Kind.
Mhm.
Ja, dann verwechseln wir auch nicht die äußeren Kinder immer mit unserem inneren Kind.
Ja. Weil, ich habe mich ja auch letztens wieder dabei erwischt. Ich denke, kommt schon so ein Satz innerlich in mir, nie interessiert sich meine Mutter für mich. Und denke mir, warte mal, Katinka, inwiefern, also wo interessiere ich mich denn selbst für mich? Und dann merke ich relativ schnell, okay, gut, vielleicht ein bisschen mehr Interesse von meiner Seite und kann das dann wieder zu mir nehmen. Aber dass das so im Bruchteil von Sekunden stattfindet, das ist schon eine neue Erfahrung.
Aber guck mal, dass du das bewusst hast, ist ja schon riesig.
Ja, du bist jetzt auch ein paar Stunden reingegangen.
Ja, genau. Also mein Satz ist ja so, ich fühle mich ungeliebt.
Mhm.
Ja? So, also woher kenne ich das? Ja, aus der Kindheit. Da war kein wirklicher Platz für mich. Beide Eltern kriegstraumatisiert, mit sich beschäftigt. Also da ging es irgendwie nicht darum, wie ich mich fühle oder nicht fühle oder
wie
irgendwas.
Wie du bist oder so.
Ja.
Mhm. Ob du vielleicht irgendwas Tolles kannst oder bist. Oder,
ja, damit habe ich also heute immer noch zu tun. Nur ich kann es besser einordnen und versink da nicht drin.
Mhm.
Ja. Aber ich werde immer wieder damit konfrontiert. Also loswerden tun wir es nicht. Mhm. Aber wir können, wie du sagst, damit umgehen lernen.
Ja, damit sein irgendwie und dem nicht mehr so ein...
Genau, und liebevoll sein, nicht? Also was machst du? Mama kümmert sich nicht.
Ja, ich drehe den Spieß um, also ich frage
dann
nach.
Und was machst du dann? Genau, was tut dir dann gut?
Ja, mich um mich kümmern, tatsächlich mich für mich interessieren.
Wie machst du das? Gehst du in die Badewanne oder...
Das kann das sein, das kann aber auch sein... Das kommt sehr auf die Jahreszeit, glaube ich, drauf an. Es ist ein schönes Buch, es ist eine Wanne, es ist Sport, Bewegung, kann ganz viel sein, Tagebuch schreiben.
Ich bin
schreiben.
Mit mir,
Aber auch tatsächlich, wie mache ich das? Das kann auch mal sein, rausgehen und mich treffen, aber eigentlich sind das Sachen mit mir.
Ah, siehst du. Weil ein großes, also wichtig auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo diese Kriegsangst und so weiter, diese Verlustangst kommt, wir müssen sprechen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Also,
wieso ist das so wichtig,
dass wir sprechen? Jetzt kommen wir nämlich zu einem noch ganz wichtigen Punkt, bevor hier die Uhr abläuft. Ich will noch mal kurz erklären, es gibt ja verschiedene Ängste, die auch verschiedene Ursachen haben. Und es gibt, sage ich mal, rudimentär 4 Grundbedürfnisse in unserem Leben. Das eine ist, denk mir an den Säugling, gerade geboren, das ist Hingabe, Gehaltensein, Symbiose, ja, also wo ich, du noch gar nicht vorhanden ist, sondern wir gehen sozusagen in dieser Hingabe auf. Mhm. Ja, das ist ein Grundbedürfnis, gehalten zu sein, in dieser Öffnung zu sein. Mhm. Entsprechend kommt daraus auch die Angst. Also dann später.
Weil wenn das Kind an der Stelle nicht satt ist, so ja, entstehen natürlich.
Genau, mhm. Das heißt, dieses Bedürfnis, wenn das nicht befriedigt ist, ja, gibt es dann im Erwachsenenleben sowas wie eine Überbewertung der Hingabe, des Symbiotischen, des Hauptsache dir geht es gut, ich kümmere mich, nicht? Das ist so das herkömmlich weibliche
Idee. Kommt mir gar nicht bekannt vor irgendwie.
Ja, das ist so das herkömmlich weibliche Modell. Ja, also ich gehe nicht in meine Ich-Werdung, sondern in das Du.
Das ist sehr schön erklärt. Mhm.
Also ich gehe in das Du und wenn ich dich glücklich mache, dann bin ich erfüllt, weil meine Mission geglückt ist.
Na, ich fühle ja zumindest den Gegenüber und habe mich so verausgabt, dann habe ich auch irgendwas noch geleistet.
Vielleicht genau, wird's dann und nicht nur geleistet, du merkst ja, dass der andere jetzt strahlt. Ach Schatz, wenn du Glück hast, weil viele Ehen, die auf dieser Weise aufgebaut sind, da wird das für selbstverständlich genommen, dass das Lieblingsessen immer auf dem Tisch steht. Also wenn wir jetzt von der herkömmlichen Hausfrauennummer ausgehen, die ja auch am Aussterben ist in großen Teilen. Aber so, oder ich bin da, wenn du nach Hause kommst. Oder. Oder ich nehme dir die Hausarbeit ab und so weiter. Also ich brauche dich. Und dein glückliches Gesicht, damit ich mich fühle. Mhm. Und das hat Vorteile für den anderen auf jeden Fall. Aber der große Nachteil ist, dass ich natürlich, wenn mein Gegenüber sich jetzt so langsam abseilt und sagt, du, das brauche ich gar nicht.
Zu viel.
Das ist zu viel oder so genervt oder gar nicht mehr reagiert, also gar nicht dankbar ist. Dann entfleucht er mir und ich habe nicht mehr die Macht über ihn, weil ich löse natürlich auch Macht aus, wenn ich so in dieses
Das ist auch eine Manipulation, ne?
Absolut, absolut. Ja, also das ist sozusagen der negative.
Ja, dolles Konstrukt, was Frauen können.
Absolut, das war ja auch immer das Schönheitsideal. Eine gute Frau sagt nie ich, sondern immer nur ihr. Ich kümmere mich, ich mache für die Kinder und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn ihr glücklich werdet, dann bin ich es auch. Und wenn in der Hoffnung natürlich, dass ich eine Wertschätzung und Dankbarkeit zurückkriege. Hm. Wenn sich aber zum Beispiel, wenn du deine Kinder so begüscht und alles ist gut und so, und dann werden sie flügge und sagen, tschüss, Mom, es war alles prima, dann denkst du, okay, war alles prima. Und dann bist du wirklich auf dich geworfen und sagst, okay, das habe ich gut gemacht und jetzt komme ich dran, spätestens. Aber es wäre natürlich gut, auch wenn man Kinder hat und einen Mann, immer zu sagen, ich bin Nummer eins in meinem Leben. Dieser Satz übrigens, den lasse ich oft in der Therapie.
Ich wollte gerade sagen, den habe ich auch schon diverse Male von dir gehört und mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle verkörpert.
Ja, und der ist wirklich interessant, weil die meisten Frauen reagieren,
das ist so egoistisch.
Das geht gar nicht. Mhm. Ja, das ist viel zu egoistisch. Also wenn das jeder machen würde, und dann sage ich genau, wenn das jede Frau so sehen würde, ich bin die Wichtigste in meinem Leben, du bist die Wichtigste in deinem, du in deinem, Mama in ihrem, Papa in ihrem und so weiter, dann würden wir ja alle Verantwortung übernehmen. Mhm. Ich für mein Leben, du für deins. Das heißt nicht, dass ich nichts mehr für dich tun kann, aber ich verantworte das.
Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ich dann das hätte ich nie gedacht, viel mehr Energie habe für andere etwas zu machen.
Auch,
so, genau. Weil genau. Mein eigener Speicher irgendwie eine andere Qualität.
Genau. Du kommst wirklich von dir und nicht, dass du es brauchst, den anderen so zu manipulieren, damit er dir spiegelt, wie toll du bist. Mhm. Du bist ja total in dieser Abhängigkeit, die du aber auch von dem anderen einforderst. Mhm. Jetzt gibt es das Äquivalent dazu. Das ist ein bisschen, was wir nennen, der depressive Modus.
Mhm. Also das erste war die Hingabe.
Das ist der depressive Modus, der daraus entwachsen kann. Das ist diese Hingabe, ich bin für dich da, Verschmelzung und so weiter.
Lieber laufe ich leer, aber Hauptsache...
In dem Sinne nicht. Das Äquivalent dazu ist das zweite. Das ist genau das Gegenteil. Das ist der, und meistens im Männlichen, im Mann gefunden, ich mache mein Ding, Gefühle sind gefährlich, also ich rationalisiere eher, ich halte, also zu viel Gefühl, das macht meine Frau, wollen wir jetzt hier nicht unbedingt. Autonomie ist wichtig und sich selbst als besonders erleben. Mhm. Also es geht um mich. Damit fangen wir, wenn wir so wollen, eigentlich an, wenn du an ein kleines Kind denkst, wenn es anfängt zu laufen. So dieses, ich gehe jetzt mal und Nein sagen kommt dann auch und Ich sagen kommt ja auch in der Zeit.
Bei unseren Nachbarn läuft das kleine Kind gerade zum ersten ein, zwei Wochen und die stolziert hier durch die Gegend. Das ist also ein Phänomen zu beobachten. Das ist toll.
Also es entfaltet sich richtig diese Ich-Werdung. Die ist in diesem zweiten Modus ganz wichtig. Die Pubertät gehört auch dazu. Da lehnen wir uns auf gegen diese Autoritäten, wenn es gut läuft, und sagen Nein und Papa ist ein Arsch und Streit und politische Diskussion und so. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Bei uns war das sehr extrem in der Generation, in der Nachkriegsgeneration, dieses Kämpfen für das Eigene. Also das ist so der zweite Modus, wenn wir darin verharren. Dann gibt es wieder die Angst.
Was heißt, wenn wir wo drin verharren?
In diesem ich bin gegen alles? In dieser Ich-Werdung. Also es geht, die Autonomie ist wichtig und so weiter. Genau. Dann gibt es natürlich, gemessen an diesem ersten, Hauptsache wir gehören dazu und so weiter, eine unheimliche Angst vor Isolation.
Ach so, okay. So.
Gegenteil. Ja. Also wenn ich sage, nö, ich mache das anders als ihr, ja, das brauche ich. Mhm. Gleichzeitig kommt die Angst, ups, liebt ihr mich noch? Ups, gehöre ich noch dazu?
Ja. Okay.
Ja, daraus entsteht die zweite Angst. Also, ich will ich werden, aber dann meldet sich dieser erste Komplex und sagt, aber du willst doch auch dazugehören. Ja, also es ist ein Wabonspiel, zu sagen, ich mache es so auch gegen alle anderen. Weil es kann sein, dass du von allen anderen geschasst wirst, rausgeschmissen. Und das ist für ein Säugetier tödlich. Ja. Das ist diese Urangst. Das ist eigentlich eine Urangst. Ja. Also dieses Mitläufertum, dieses, Hauptsache ich werde geliebt.
Ja, weil ich alles brav mitmache, was so, der Tonus braucht.
Genau, da bleibst du so unerkannt, aber in der sicheren Masse. Das ist sicher. Aber was fehlt, ist dann dieses, ich bin die Wichtigste in meinem Leben. Ich bin besonders und zeige das auch. Das ist der zweite Punkt. Und oft sind übrigens Paare, gehören zum einen und zum anderen. Die Frau klassischerweise zu diesem ersten Modus, zu diesem depressiven. Und dieser zweite, so dieses Schizoide nennt man das, nicht fühlen, das macht meine Frau und Gefühlsdinge und so ein bisschen so. Also Hauptsache es geht um mich. Die heiraten oft und wenn es gut geht, ergänzen sie sich, sagt man ja so schön, aber oft landet es leider auch vor dem Scheidungsrichter, weil sie versuchen, das tun wir einfach, wir versuchen, den anderen rüberzuziehen, weil mein System ist ja das Bessere, weil das kenne ich. Deins, du bist so anders. Dann bist du falsch, also musst du werden wie ich und so weiter. Und dann entstehen diese Kriege und zum Glück haben wir sowas Gutes wie Paar-Coaching und Paartherapie. Ich kann jedem Paar nur raten, nicht weil sie in einer Krise sind, sondern um zu sehen, woher kommst du, woher komme ich, was sind unsere Knackpunkte und wo kriege ich einen Halt? Ja, wenn du so und so bist. Und wo kriegst du einen Hals? Du darfst nämlich auch einen haben. Mhm. Und das zu zweit am Küchentisch zu bereden, ist wahnsinnig schwer. Also im Grunde unmöglich. Mhm. Deshalb, ich rate allen Paaren, auch jungen Paaren, wirklich zu gucken, hol den Coach, den du alle 2 Monate aufsuchst, eine Stunde, ja, und wenn es wirklich ein Problem gibt, dann öfter. Weil wir heiraten nicht uns beide, sondern die ganzen Sippen dazu. Ach, und unsere diversen inneren Kinder. Mhm. Wir haben nicht nur ein inneres Kind, sondern einen inneren Kindergarten. Mhm. Ja, ein Kind ist ja nicht per se traumatisiert und traurig und so. Es ist sehr witzig, es ist alles Mögliche. Ja. Also, wenn wir heiraten, haben wir die Kirche voll. Mhm. Ja, mit allen möglichen inneren und äußeren Anteilen. Der dritte, das dritte Grundbedürfnis ist auch wichtig zu verstehen. Das ist das Bedürfnis nach Dauer und Sicherheit. Mhm. Also Regeln, so macht man das. Tradition gehören dazu. Mhm. Mhm. Dieses Bedürfnis nach Dauer gibt uns übrigens auch eine Orientierung für die Welt. Ja? Mhm. Also diese Gewohnheiten, ja? Fängt an im Grunde mit dem Kindergarten, morgens um 8 wirst du abgeholt, hingebracht, 4 Uhr oder 14 Uhr abgeholt und so weiter. Dann wird Zähne geputzt und dann wird vorgelesen und so weiter. Kinder brauchen unglaublich stark, wie die anderen Sachen übrigens auch. Das ist jetzt so ein bisschen das Alter, so 4, 5, würde ich mal sagen, dieses Regelwerk. Und es ist wichtig und oft nicht erkannt, wie wichtig es ist, dass Kinder Regelwerk lernen und auch angehalten werden, das einzuhalten. Nicht diese Diskutiererei zuzulassen, sondern zu sagen, ich will es so, es wird so gemacht.
Also ich halte den Rahmen,
ja. Ist es ja auch. Und ich muss aushalten, dass das Kind mich dann richtig doof findet.
Da können wir jetzt noch eine Stunde dranhängen, glaube
ich. Ja, also wir haben hier einige Stunden dran zu hängen, aber ich will nur mal den Rahmen schaffen, um darüber zu sprechen. Ja. Dieses Regeln sind wichtig, damit wir uns orientieren können.
Die geben Sicherheit.
Ja, absolut. Ja, ich weiß, bei Rot bleibe ich stehen. Mhm. Ich weiß, da gehören auch die 10 Gebote zu, diese Urregeln und so weiter. Wenn man da zu sehr verhaftet bleibt in diesem Grundbedürfnis nach Dauer und Sicherheit, dann kann man sich vorstellen, dass du eine unglaubliche Angst hast vor dem Vergänglichen, vor dem Neuen, vor dem Wandel, vor Verreisen, neue Länder sehen. Ja? Also etwas, wenn du also in einer unsicheren Zuhause-Situation aufgewachsen bist, wirst du später darauf achten, dass das, was du dir schaffst, sicher ist.
Vermeintlich.
Ja, und das kennen wir auch an uns im Kleinen, aber wir kennen vielleicht auch Personen, die eher zwanghaft sind, so pedantisch. Ja, das ist so und der Bleistift liegt so am Schreibtisch und ganz pünktlich, ja, Punkt 8 und Punkt 5 und Punkt und so weiter. Sehr klar Regeln einhalten. Das kann auch zu einer Angst führen. Das sind auch die, die nicht interessiert sind an Neuerung, an wissenschaftlichen Fortschritt oder so. Ja, die sind wirklich ängstlich darauf bedacht, dass es alles in diesem Regelkorsett bleibt. Und das nennt man den zwanghaften Charakter. Ja, das kannst du dir vorstellen. Das heißt, die Einhaltung dieser Regeln wird selbst zum Zwang.
Das ist extrem rigide auch, ne? Hat ja eigentlich als Ziel nicht zu fühlen. Aber dann wird das Gefühl ja darunter quasi immer größer.
Fühlen tun die, aber wichtig ist der äußere Rahmen.
Ja. Ja,
das sonst ist ganz wichtig. Mhm. Ja, das ist der, also kennt ihr bestimmt auch von euch selbst, also wie verunsichernd es sein kann. Da ist auch dieser Krieg. Ja, wir haben wirklich gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird keinen Krieg mehr geben. Das ist einfach klar, es ist irgendwie sicher. Mhm. Ja, vielleicht auch kein gutes Beispiel für zwanghaft, aber es ist auf jeden Fall im Gesunden ein Anteil in uns, dass wir diese Regeln brauchen. Wir überfallen nicht einfach ein anderes Land. Ja, sondern wir versuchen, das ist ja mehr unsere Zeit, zu sprechen, zu erklären, zu deuten und so weiter.
Zu verstehen.
Was ich fürchte übrigens, mal kurz eingeschossen, ist, ob, ich meine, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei diesen diplomatischen Gesprächen, die gelaufen sind, irgendwer den Blick hat, dass Putin wirklich Angst hat. Persönlich, ja. Und da er die Macht hat, kann er diese persönliche, kindliche Angst natürlich jetzt total ins Politische bringen. Ja, jetzt wird nicht er bedroht, sondern ganz Russland. Mhm. Aber wenn wir es runterbrechen auf dieses ängstliche innere Kind, wird sowas in den diplomatischen Gesprächen gesehen? Leider nicht.
Ich wäre das gerne nicht auch dabei. Eine Maßnahme, also dass eben Politiker oder Diplomaten
verstehen.
Ja, also eine ganz andere Ausbildung haben, die nicht nur auf wir sitzen am Tisch und wann fässt du das richtige Glas an und wir essen das Besteck von außen nach innen so und hören mal hübsch zu, aber ansonsten bleiben wir straight und passen uns an und so weiter.
Ja.
Das wäre doch auch mal eine schöne Maßnahme.
Das wäre nicht nur, es wäre generell gut, wenn alle wüssten, dass dieses innere Kind in uns wirklich uns bestimmt in vielem, in Bindungsverhalten, in der Sicht der Welt, in allem. Mhm. Das finde ich schlecht für alle, aber in der hohen Politik natürlich, wow. Also, jetzt, das war dieser dritte.
Hat das eigentlich mal kurz eingeworfen, was mit diesen vier Grundformen von Fritz Riemann zu tun? Vier Grundformen der Angst?
Ja, die Grundform der Angst, genau.
Das ist, glaube ich,
das ist so ein Urklassiker übrigens. Ja, 75 geschrieben, das merkt man auch so ein bisschen. Nicht? Aber ich finde, das hat er sehr gut zusammengefasst. Also, das kann ich eigentlich empfehlen. Natürlich hat dieser zwanghafte Typ auch im Endeffekt die größte Angst, wenn es die Angst vor dem Vergänglichen ist, vor dem Tod. Ja, das sind übrigens auch
also
die...
Also und somit auch vom Leben wiederum.
Natürlich.
Das nicht? Hatte, da hat, als du das vorhin sagtest, kam ich da drauf, weil das Claudia Kardinal auch sagte zu dem Thema. Das suche ich einmal nochmal raus, weil das so wundervoll passte, was sie da in dem Podcast Nummer 18 gesagt hat. Erst wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, können wir richtig leben.
Siehst du, genau. Ja, man sagt sogar, man stirbt, wie man gelebt hat. Nicht? Das finde ich auch einen schönen Satz. Also dieser zwanghafte Charakter, den sieht man, vielleicht kennt ihr das auch von euch oder von anderen.
Auf jeden Fall von uns nicht.
Genau, da komme ich gleich zu. Es sind oft Menschen, die zum Beispiel sehr stark horten. Das heißt, sie kaufen sich einen neuen Pulli, der wird aber nicht getragen, sondern aufbewahrt. Weil in dem Moment, wo du ihn trägst, beginnt ja die Vergänglichkeit, der Verschleiß. Es gibt also wirklich in diesem Kreis Menschen, die zwar Neues kaufen, aber aufbewahren, so als würde das Aufbewahren ihnen eine Garantie geben, dass, kurz gesagt, der Tod nicht so schnell naht.
Im Kopf cluster ich gerade so meinen gesamten Familien- und Freundeskreis. So, ah ja, der kommt dahin, die kommt dahin. Ist ja bei anderen immer einfacher als bei einem selber.
Wir kommen aber gleich genau zu uns selbst. Ich will noch den vierten Modus kurz erklären. Das ist wieder das Gegenteil von diesem dritten, dem eher zwanghaften Charakter. Das ist der... Es ist auch eher der Frau zugeordnet, der etwas hysterische Teil. Das ist nämlich die im Hier und Jetzt lebt, in der Lust, in der Ekstase.
Aber auch in der Verschwendung.
Verschwendung und Hier und Jetzt und ein bisschen Verkennung auch der Realität. Mhm. Ja, aber so dieses, das Leben ist ein Fest und ich muss auch keine Verantwortung übernehmen in dem Sinne. Mhm. Ja, die sagen, ach, ein gutes Beispiel ist vom Winde verweht.
Ah, ja.
Diese, Scarlett. Was interessiert mich das Morgen und wie ist Ihr Satz noch herrlich? Also, ach, das Morgen interessiert mich jetzt nicht, das ist jetzt. Das ist typisch. Dem zugrunde liegt dieses auch dieses Bedürfnis nach Freiheit, nach wirklich wirklicher Freiheit und Ungebundenheit.
Und raus aus der Ohnmacht ist es auch.
Auch ja, es ist einfach ein Grundbedürfnis von uns, diese Freiheit zu spüren, ja, die in der Spiritualität ja auch oft benannt wird und aufgesucht wird, diese Leere, dieses einfach frei, wie im Luftballon im Kosmos.
So, Cesar, jetzt frage, wo findest du dich? 1, 2, 3 oder 4?
Ich will nur noch sagen, wovor dieser eher hysterische Charakter, wovor der natürlich am meisten Angst hat. Mhm. Das ist genau vor dem Dritten, vor dem zwanghaften Regeln. Mhm. Das macht man so. Die Tradition sagt so und nicht anders.
Also 1 und 2 und 3 und 4 ziehen sich quasi an.
In gewisser Weise. Gegenpole. Ja, genau. Es ist relativ selten, dass sich zwei Depressive oder zwei Schizoide oder zwei Hysteriker zusammen, dann fliegen nur noch die Fetzen. Das kann sehr anziehend sein, aber sicher nicht so eine Beständigkeit. Das wird schwierig.
Gehören wir immer einem Typus, sag ich mal, an? Oder ist das auch eine Mischung?
Ich merke schon, du willst es wissen.
Ja. Ja. Wie immer. Obwohl wir jetzt auch gelernt haben, die Einsicht alleine hilft noch nicht.
Also, sagte Oskar Holzberg, Einsicht ist eine schwache Kraft. Das fand ich einen ganz großartigen Satz.
Genau. Also, alle vier sind Grundbedürfnisse des Menschen. Insofern haben wir alle vier
in der verschiedenen
Modi
Ausprägung
drauf. Okay. Genau. Und entsprechend kennen wir auch alle entsprechenden Ängste daraus. Mhm. Das ist die gute Nachricht. Also, wenn wir mit dem allen durch wären, dann wären wir erleuchtet oder es wäre unwahrscheinlich, weil wir einfach als Menschen nicht perfekt sind und auch nicht sein sollen, sondern wir sollen ja uns leben, jeder seine Eigenart und sein Leben. Wir sollen nicht nach etwas streben, was gar nicht eigentlich zielführend ist. Was sollen Perfektionisten? Hm. Haben wir die Roboter, die entwickeln sich ja auch schon. Also, wir haben alles. Was du aber jetzt sehen kannst, ist, wo du, wenn du einen Impuls hast, eine Angst hochkommt, kannst du ein bisschen gucken, jetzt wird so mein tiefes Gefühl nach Sicherheit richtig bombardiert im wahrsten Sinne. Ja? Mhm. Okay, was gibt mir Sicherheit? Erde, meine Abläufe, meine Regeln, mein Wissen, mein Gottvertrauen und so weiter.
Meine Kontakte.
Ja, und insofern sind darüber sprechen, auch gerade was jetzt passiert, was in dir passiert, aber auch politisch passiert, wirklich zu sprechen, weil wir teilen das. Mhm. Und du sprichst mit jemandem und kriegst noch einen anderen Umgang, weil du denkst vielleicht noch was anderes als ich und du denkst auch was anderes als ich. Und so merken wir sind im gleichen Boot.
Ja, und das ist ja auch geteiltes Leid ist halbes Leid, beziehungsweise geteilte Angst ist eigentlich auch halbe Angst.
Genau, aber wenn wir eher zum depressiven Modus gehören, was wir ja tendenziell tun, also viele, die zu mir kommen, Frauen, gehören eher dazu, die fühlen viel, aber da passt dein Satz von vorhin, ich mache es mit mir aus. Mhm. Das ist eigentlich ein depressiver Modus, der irgendwo auch gesund ist, es sei denn, ich habe Angst oder ich verhindere, dass ich auch ins Außen gehe und sage, lass uns mal drüber reden. Sag mal, ich habe richtig Schiss, geht es dir auch so? Und was denkst du? Und müssen wir jetzt uns einen Kohleofen anschaffen? Oder weiß der Geier? Mhm. Ja? Also wenn du weißt, du gehörst eher zu diesem ersten Modus von Sicherheit, dann weißt du, die Herausforderung könnte sein, nicht einen Mann zu finden, der diesen eher so ich bin wichtig Teil lebt, sondern dass du es integrierst in dir. Und dann sind wir auch in der Partnerwahl nicht so begrenzt in gewisser Weise. Das heißt, auch ein Mann hat auch diesen früher genannt weiblichen Modus von ich mache alles für dich und so weiter. Mhm. Ja, kann sein. Es ist oft dann die Frau, die in diesem anderen Modus ist. Aber da wir beides haben, können wir das auch entwickeln.
Wenn wir uns dessen eben bewusst sind.
Ja, und das finde ich ebenso wichtig. Insofern ist Einsicht, ich weiß nicht, was genau darunter verstanden wird, Einsicht ist schon wichtig.
Ja.
Nämlich Verstehen finde ich wichtig.
Finde ich auch wichtig. Also er meinte das in Bezug auf frühe Themen, dass das wichtig ist, durch den Schmerz nochmal durchzugehen. Also das
nicht
war
nur
der
verstehen.
Ansatz.
Ja, körperlich das eben auch, also zellulär körperlich.
Genau. Das ist im Grunde auch, was wir hier machen, das ist so der erste Schritt. Also weil der Verstand ist gut, wenn der Bescheid weiß. Worum geht es hier eigentlich?
Gibt's sicher.
Und dann kommt ihr zur Therapie, da kriegt ihr jetzt vielleicht nochmal alles erklärt. Und dann begegnen wir dieser Angst.
Genau.
Und nähren nach, sodass wir rauskommen aus diesem frühkindlichen ungebunden und ungehalten sein.
Genau, wenn wir eine neue Sicherheit gelernt haben, gefühlt gelernt haben in dieser Kombination.
Also sagen wir so, Einsicht ist der erste Schritt.
Ja.
Und dann können wir auch unsere Gefühle einladen, weil wir nicht mehr Angst vor ihnen haben müssen. Mhm. Weil nochmal Angst macht, dass wir die Gefühle am liebsten in den Keller packen. Aber die sind dadurch nicht weg. Die pochen immer mal wieder an die Tür und brechen manchmal auf dem Supermarktregal meinetwegen wieder aus.
Ja.
Ja.
Was geben wir denn, was lassen wir größer werden, dass die Angst ausgesprochen wird? Also was befeuern wir?
Dass wir sie zulassen. Das finde ich wichtig, weil wenn wir sie nicht spüren, also zulassen heißt spüren, weil wenn wir sie kollektiv auch als Menschheit nicht zulassen, können wir uns immer noch im Materialismus oder irgendwie wegzoomen. Meinetwegen auch durch einen Krieg. Ist ja herrlich, dann machen wir da einen Krieg und vergessen vielleicht, dass der Planet zunehmend in Schieflage kommt.
Ja, ich habe mich vorhin für einen Bruchteil einer Sekunde habe ich mich gefragt, jetzt wunderbar, müssen wir uns nicht mehr um Corona kümmern, können uns das nächste Ding widmen.
Ja, aber es geht immer um Angst. Also widmen wir uns doch gleich mal uns selbst der Angst und der Ursache und werden mal verantwortlich. Mhm. Ja? Weil wenn wir davon ausgehen, dass ein Putin wirklich ein Angstcharakter ist und damit droht, und das hat er offen getan gestern, die Atombombe zu schmeißen. Mhm. Okay, was macht das mit dem Planeten? Ja, ist ein schneller Schritt zum Genozid, zum Omnizid. Zum Omnizid, genau, da stehen wir davor. Je nachdem, ob Gott noch eine Einsicht hat mit uns oder nicht. Muss man wirklich sagen. Weil wir Menschen haben es bisher nicht hingekriegt.
Also, das heißt, wir befeuern...
Wir befeuern die Hoffnung und die Verantwortung für unser Tun und die Bitte, ich nenne das jetzt von Gott, um Hilfe und Einsicht.
Unterstützung.
Ja.
Mhm. Vielen Dank für eine sehr intensive Stunde.
Ja.
Zwischendurch das Gefühl, mir sitzt die Angst richtig so im Nacken. Habe aber auch gemerkt, wie die Spannung im Laufe des Gesprächs aus dem Körper in den Boden gegangen ist.
Das ist wichtig, ne? Fließen zu lassen. Nacken ist der Übergang von Verstand zu Gefühl. Mhm. Und wir machen vielleicht gleich noch mal ein paar Übungen, um uns auszuschütteln und so weiter. Aber die Lage ist ernst. Aber solange wir leben, können wir diese Hoffnung haben, dass wir noch das Ruder etwas rumdrehen können. Und das geht nicht ohne die Hilfe von oben.
Vielen, vielen Dank, Katharina Kurfiss, dass du da bist.
Gerne. Danke.